um einen Anfang. Es handelt sich mehr um einen Anfang als um ein Ende hier. Und so sehe ich diese Worte, die ich jetzt und die Überlegungen, die ich mit Ihnen teilen möchte, als eine Überleitung von dem, was hier zu Ende geht, zu dem, was hier beginnt. Der Titel Neues Denken in Wissenschaft und Theologie, besonders der Teil Neues Denken, passt hier herein, denn es ist uns die ganze Woche lang um ein neues Denken gegangen. Und das erscheint uns immer noch als eine ganz große Aufgabe. Aber wir sollten an dieses neue Denken auf allen Bereichen nicht so sehr als etwas vorstellen, was wir erringen und erzwingen und zustande bringen müssen, sondern vielmehr als etwas, das schon da ist und das wir in Empfang nehmen müssen, auf das wir antworten müssen, dem wir uns verantwortlich stellen müssen. Und so möchte ich gerne mit einem ganz kurzen Gedicht von Rilke beginnen, das sicher vielen von Ihnen bekannt ist und das Sie selber gerne haben. Es heißt Spaziergang. Und das Bild ist ein ganz einfaches. Ich will es einfach zunächst einmal durchlesen. Spaziergang. Schon ist mein Blick am Hügel, dem Besonnten, dem Wege, den ich kaum begann, voran. So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten, volle Erscheinung aus der Ferne an und wandelt uns, auch wenn wir es nicht erreichen, in jenes, das wir kaum es ahnend sind. Ein Zeichen weht erwidernd unserem Zeichen, wir aber spüren nur den Gegenwind. Und in dieser Situation finden wir uns eigentlich jetzt schon. Wir sind so auf einem Spaziergang hier, wir haben eine ganze Woche einen Spaziergang gemeinsam gemacht. Unser Blick ist schon am Hügel, dem Besonnten. Unser Blick ist dem weit vorausgegangen, was wir hier schon erreichen konnten. Aber wir müssen es gar nicht erfassen, sondern es fasst uns aus der Ferne an, voller Erscheinung. Es scheint, es leuchtet, es fasst uns an und wandelt uns, auch wenn wir es nicht erfassen, in jenes, das wir kaum es ahnend sind. So. Und so möchte ich versuchen, Ihnen zweierlei zu besprechen, durchzudenken. Einerseits die Schwierigkeiten, einige ganz besondere, spezifische Schwierigkeiten, die diesem Prozess im Wege stehen. Und zweitens, was es von uns verlangt, ganz kurz ein paar Hinweise, die daraus erwachsen, was es von uns verlangt, diese Schwierigkeiten zu überwinden, um das neue Denken, dem neuen Denken wirklich zu erlauben, uns zu verwandeln, uns zu erfassen. Und dabei müssen wir von der menschlichen Urerfahrung der Wirklichkeit ausgehen. Also das klingt sehr hochtrabend, aber es ist einfach das Tiefste und Einfachste. Ich bitte Sie da an Ihre eigene Urerfahrung der Wirklichkeit zu denken. Und zwar denken Sie dabei an jene Augenblicke, in denen Ihr ganzes Herz, das heißt Ihr ganzes Wesen, Ihr ganzes Selbst sagt, das ist's, this is it. Wir haben hier und hin und wieder in unserem Leben, und wenn wir darauf eingestellt sind und es lernen, sehr häufig sogar, aber oft schon sehr früh, als ganz klar, als Kinder und immer wieder, Erlebnisse, in denen wir einfach sagen müssen, das ist es jetzt. Und ich nehme an, dass Sie es hier in Cortona in dieser vergangenen Woche auch schon öfters solche Erlebnisse gehabt haben, an die Sie sich jetzt erinnern können, ein oder das andere. Es kommt nicht darauf an, wann und wo, es kann viele Jahre her sein. Das Entscheidende ist, dass Sie sich an so ein Erlebnis erinnern, indem Sie als ganze Person der ganzen Wirklichkeit gegenübergestanden sind und Ihr ganzes Herz einfach gesagt hat, das ist's. Und dann möchte ich, wenn Sie das haben, wenn Sie das gefunden haben, wenn Sie wirklich sich auf ein solches Erlebnis ganz spezifisch konzentrieren können, dann möchte ich das zum Ausgangspunkt nehmen und einige Inhalte davon uns zu unserem Bewusstsein bringen. Darf ich also jetzt annehmen, dass wir alle so etwas gefunden haben? Keine Schwierigkeit. Sie denken jetzt an ein Welterlebnis, in dem wir sagen, das ist's. Das ist jetzt die Wirklichkeit. Ich bin jetzt der Wirklichkeit hier begegnet. Nun würde ich vorschlagen, dass Sie also da jetzt genau hinsehen und bemerken, dass es sich hier um eine einheitliche Wirklichkeit handelt, um eines. Professor Dressler hat mir einen schönen Satz gegeben, von dem ich hier nur den ersten Teil lese. Die Wirklichkeit ist eine ungeteilte Ganzheit. Die Wirklichkeit ist eine ungeteilte Ganzheit. Manchmal zeigt sie sich so, dass sie als Objekte erscheint. Aber sie ist eine ungeteilte Ganzheit. Davon müssen wir ausgehen. Und nun können wir aber in dieser ungeteilten Ganzheit, die unser Urerlebnis der Wirklichkeit ist, zweierlei unterscheiden. Keineswegs trennen, aber klar unterscheiden. Und das eine ist, nun müssen wir das versuchen, in verschiedenen Begriffen auszudrücken. Sagen wir die Welt und der Horizont. Die Welt und der Horizont. Wenn wir der Wirklichkeit begegnen, dann ist in diesem Erlebnis, in diesem menschlichen Urerlebnis der Begegnung mit der Wirklichkeit immer auch schon der Horizont im Begriff. Aber der Horizont ist nicht etwas Zweites, das zu der Welt dazu gezählt werden kann. Es ist überhaupt nicht etwas. Es ist nichts. Aber dieses Nichts ist ebenso, der Horizont ist nichts. Aber dieses Nichts ist ebenso wichtig für unsere Wirklichkeitserfahrung wie die Fülle der Dinge. Die Fülle und das Nichts gehören in diesem Sinn unzertrennlich zusammen. Unzertrennlich, aber unterscheidbar. Nun, könnten wir sagen, ja, dieser Horizont, dieses Nichts ist einfach das noch nicht Erfasste. Das noch nicht Begriffene. Und wenn wir nur lange genug warten und geschickt genug sind, werden wir es auch noch begreifen und ergreifen. Das stimmt zu einem gewissen Grad, aber das ist noch nicht das Wesentliche an diesem Horizont. Das Wesentliche am Horizont unserer Weltbegegnung ist das in sich Unbegreifliche. Nun kann ich mir gut vorstellen, weil wir dem durch den Druck unserer Gesellschaft entfremdet sind, dass manche von Ihnen vielleicht sagen werden, naja, das erlebe ich eigentlich gar nicht so. Sie erleben es vielleicht gar nicht so in der Begegnung mit der Welt, sagen wir in der Begegnung mit, oder Sie können es nicht so ganz nachempfinden in der Begegnung mit diesem Sonnenuntergang oder mit dieser Landschaft oder so. Aber denken Sie einmal an eine persönliche Begegnung. In einer persönlichen Begegnung ist das immer gegeben. Da ist immer der andere und dann ist der Horizont sozusagen das, was wir nicht begreifen, aber nicht nur noch nicht begreifen, sondern das, was absolut unbegreiflich ist, von dem wir uns ergreifen lassen müssen. Das ist in jeder menschlichen Beziehung drinnen, in jeder persönlichen Beziehung drinnen und das ist es ja eigentlich, was uns so anzieht. Wir können von unserer Weltbegegnung im Allgemeinen sprechen als Welt und Horizont. Wir können sprechen als Fülle der Dinge und nichts. Und in diesem Zusammenhang ist unsere Haltung das Staunen. Denn wir erleben, dass es etwas gibt, da ist etwas, die Fülle der Dinge, aber warum ist da eine Fülle der Dinge? Und später verlieren wir diese Fragestellung, wenn wir erwachsen werden. Aber als Kinder manchmal fragen wir uns diese Frage. Und wenn wir das Kind in uns genügend nähren und wach bleiben lassen, fragen wir uns auch später manchmal in unseren besten Augenblicken, warum ist denn überhaupt, ist denn irgendetwas? Warum ist denn nicht nur nichts? Und das ist natürlich eine der Urfragen oder die Urfrage der Philosophie, die schon daraus entspringt, die Fülle, der Horizont, der das Nichts ist, warum ist da etwas? Und unter diesem Gesichtspunkt begegnen wir der Welt mit Staunen. Staunen, dass es überhaupt etwas gibt. Und dieses Staunen ist eine der Grundhaltungen, die zu diesem menschlichen Urbegegnung mit der Wirklichkeit gehören. Ich habe schon gesagt, es gibt, dass es etwas gibt. Dass es etwas gibt. Das ist ja ein hochinteressanter Ausdruck. Es gibt, wo ist das Es, das uns alles gibt? Das ist wieder derselbe Gegensatz wie zwischen der Fülle und dem Nichts, der Welt und dem Horizont. Alles, was es gibt und jenes Es, das uns alles gibt, das gebende Es sozusagen. Und zwar ist das nicht nur ein Wortspiel, ist das nicht nur so irgendwie eine Konstruktion, nachherkommende Konstruktion, sondern das ist uns in unserer Weltbegegnung, in der tiefsten Begegnung, völlig bewusst, dass wir hier nicht nur einem Strom der Dinge gegenüberstehen, sondern zugleich der Quelle, aus der alles immer wieder quillt. Und in diesem Zusammenhang ist unser tiefstes Gefühl, wie gesagt, das Staunen, die Dankbarkeit. Es gibt Und das wissen Sie, das haben Sie selber erlebt in Ihren besten Augenblicken. Das haben Sie selber erlebt in den Augenblicken Ihrer Wirklichkeit, tiefsten Wirklichkeitsbegegnung, dass Sie uns mit größter Dankbarkeit fühlt. Dankbarkeit, weil es uns alles gibt. Dieses Es ist. Und dann können wir auch noch in eine dritte, da gibt es natürlich viele, gäbe es noch viele andere Möglichkeiten von diesem Welt und Horizont, Fülle und Nichts, was es gibt und dem gebenden Es zu sprechen. Aber eigentlich möchte ich noch eine dritte Möglichkeit aufweisen, und das ist, dass wir irgendwie alles, was es gibt, die ganze Welt, als Wort verstehen können. Es spricht uns an. Denn in diesen Augenblicken, in denen es uns wirklich berührt, spricht es uns an. Und das Es, das uns anspricht, ist nichts als reine Gegenwart. Es wartet uns entgegen und wartet auf unsere Antwort zu diesem Wort, das alles ist. Und führt uns nun zu der dritten Haltung, die unserer tiefsten menschlichen Wirklichkeitsbegegnung entspricht, und das ist die Verantwortung. Wenn diese unendliche Gegenwart eine Antwort von uns erwartet, das ist ja das Warten der Gegenwart, sie erwartet irgendeine Antwort, dann macht uns das verantwortlich. So stehen wir also, und ich hoffe, dass Sie das wirklich, vielleicht nicht jetzt im Augenblick, aber später, wenn Sie über Ihre eigene tiefste Wirklichkeitsbegegnung nachdenken, dass Sie das irgendwie nachvollziehen können, dass in diesem tiefsten Erlebnis und glücklichsten Erlebnis und lebendigsten Erlebnis, in diesen Augenblicken sind wir mehr lebendig als zu allen anderen Zeiten, dass darin schon liegt das Staunen, der Anfang aller Philosophie, die Dankbarkeit, der Anfang aller Religiosität, und die das Verantwortungsgefühl, das mit unserer ganzen menschlichen Wirklichkeit in der Geschichte zusammenhängt. Aber wie gesagt, in der persönlichen Begegnung, in jeder Freundschaft, erleben wir das eher als in der Begegnung mit der Natur, weil wir die Natur von vornherein schon als unpersönlich ansehen. Und das, darum geht es. Persönlich oder unpersönliches Verhalten der Natur gegenüber, darin liegt vielleicht ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt zu dem, was Wolfgang Pauli die Fehlentwicklung der westlichen Wissenschaft oder Wissenschaft im Allgemeinen angesehen hat. Denn ursprünglich drückt sich diese Welterfahrung in Mythen aus, in Mythen, in Symbolen, in Zeichen, sogar in Riten, also in Formen, die zwischen dem Persönlichen und Unpersönlichen hin und her fließen und beides beinhalten. Wir aber haben, besonders in den letzten 3 oder 4 Jahrhunderten, immer weiter von dem Persönlichen Abstand genommen und die Natur entpersönlicht. Und hier möchte ich auf ein Buch hinweisen, das in Deutsch noch nicht erschienen ist, sogar nicht einmal noch in Englisch herausgekommen ist, aber in kürzester Zeit herauskommen wird. Von Richard Tarnas, The Passion of the Western Mind, ein Buch, das, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte, das höchstwahrscheinlich auch dann bald in Deutsch herauskommen wird und jedenfalls verdient, ein ganz epochemachendes Buch zu sein. Und ich habe das Glück gehabt, mit dem Manuskript ein bisschen vertraut zu sein. Und so baut sich manches, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, darauf auf, besonders dieser nächste Teil. Und aber ich kann Richard Tarnas nicht, keine Irrtümer oder sonstigen Mängel meiner Darstellung anlasten. Ich möchte nur die Ehre geben, auf ihn ausdrücklich hier hinzuweisen. Und zwar, und das ist auch nur ein ganz kleiner Teil natürlich dessen, was Tarnas hier darstellt. Ich habe das ganz verkürzt und weitgehend reduziert, nur um es uns hier so in Umriss zugänglich zu machen. Tarnas weist hier auf zwei ganz entscheidende Punkte hin, in denen unsere Welterfahrung, unsere Naturerfahrung, und zwar nicht nur die der Wissenschaftler, sondern heutzutage schon die Naturerfahrung jedes Einzelnen, ganz entscheidend beeinflusst wurde. Von der Geschichte der Wissenschaft. Und die beiden Repräsentanten sind hier Descartes und Kant. Wir hatten in einer Diskussion mit Professor Primas die Frage über Kant ist aufgekommen. Kant ist vielleicht für die Wissenschaft, für den Wissenschaftler in seinem wissenschaftlichen Forschen heute nicht bedeutend, aber für unser Weltverstehen ist Kant sehr bedeutend, für das Weltverstehen jedes von uns. Und zwar die beiden Punkte sind die: Mit Descartes tritt nicht nur eine Unterscheidung, sondern eine Trennung ein zwischen einerseits dem persönlichen, bewussten Geist und andererseits der unbewussten, unpersönlichen Materie. Er treibt diese Trennung auf die Spitze. Und das haben wir alle in uns aufgenommen. Davon können wir uns im Augenblick kaum befreien. Für uns ist Geist persönlich und bewusst, Materie unpersönlich und unbewusst. Wir stehen also vereinsamt in dieser Welt, ganz vereinzelt, weil wir die Einzigen sind, die in diesem enormen Universum bewusst und persönlich sind. Und alles Übrige ist unbewusst und unpersönlich. Eine entsetzliche Vereinsamung hat sich daraus ergeben. Und gibt es natürlich, könnte man ausführen, eine ganze Reihe von Zwischengliedern zwischen Descartes und Kant. Mit Kant erreicht es noch einen weiteren Höhepunkt, denn mit Kant wird es uns jetzt klar, oder so scheint es zumindest, dass der menschliche Geist, der hier der unpersönlichen Natur gegenübersteht, ja eigentlich das Ding an sich überhaupt nicht erfassen kann, sondern nur seine eigene Erfahrung dieses Dinges. Was wir also erfahren können, ist gar nicht die Welt, sondern ist nur unsere Erfahrung der Welt. Und so sind wir völlig eingeschlossen in diesem Kreis können überhaupt nicht heraus. Und dort drüben steht jetzt diese enorme, unpersönliche Materie, das Weltall. Und irgendwo hier sind wir bewusst, persönlich und völlig in uns gefangen, ohne irgendeinen Zugang zur Welt, zu dem, was wirklich ist, zum Ding an sich. Also eine völlige Entfremdung von der Natur. Er hat das höchst rudimentär skizziert. Es verdient viel besser ausgeführt zu werden, darum weise ich eben auf das Buch von Tarnas hin. Es ist auch ein bisschen karikiert, aber nur um die Hauptlinien hervorzuheben. Und nun weist Richard Tarnas darauf hin, wie ähnlich diese Situation unserer Weltentfremdung der Situation ist, die Gregory Bateson, Sie kennen, ist sogar mehrmals in unseren Diskussionen auf Gregory Bateson hingewiesen worden, der sehr wichtige Denker Gregory Bateson, der eine Theorie der Entstehung der Schizophrenie ausgearbeitet hat. Und Tarnas weist darauf hin, wie ähnlich unsere Situation dieser völligen Naturentfremdung der Situation entspricht, die Gregory Bateson dargestellt hat als Schizophrenogenik. Also die Familiensituation, in der häufig Schizophrenie entsteht. Er nennt sie the double bind situation und es handelt sich ganz, es ist ziemlich einfach darzustellen, um vier Punkte. Viererlei muss zusammenkommen, damit die Gefahr der Schizophrenie in einem Kind, die Gefahr der Entstehung der Schizophrenie in einem Kind erhöht da ist. Das erste ist immer gegeben, die enge Bindung, die lebenswichtige Bindung an einen anderen, also typisch die Zugehörigkeit des Kindes an die Mutter. Das lebenswichtige Eingebettetsein in der Beziehung zu the significant other. Es muss nicht immer die Mutter sein, aber der entscheidende andere. Das ist der erste Punkt. Immer gegeben beim Kind in irgendeiner Form. Normalerweise gegeben. Das ist der erste Punkt. Nun kommt der zweite und entscheidende Punkt. Das erste ist ja bei jedem Kind gegeben. Und das ist der Double Message, die widersprüchlichen Signale. Das Kind empfängt jetzt von diesem Significant Other widersprüchliche Signale. Zum Beispiel sagt die Mutter mit ganz steif und mit ganz unfreundlichen Augen, Du weißt doch, Liebling, wie gern ich dich habe. Völlig unzugänglich, keinerlei Umarmung oder Anrührung und so. Double Message. Einerseits das Wort, andererseits die Haltung. Und wenn sich das jetzt wiederholt und wiederholt und wiederholt, da macht es natürlich einen enormen Eindruck auf dieses Kind. Es wird ihm zweierlei signalisiert, das sich einfach nicht vereinbaren lässt. Und jetzt kommt der dritte Bestandteil, den Bateson da herauskristallisiert, und das ist, dass das Kind keinerlei Möglichkeit zur Klarstellung hat. hätte das Kind die Möglichkeit zu sagen, was ist denn da los? Du zeigst mir eines in deiner Körpersprache und etwas ganz Widersprüchliches in dem, was du sagst, dann wäre ein Gespräch begonnen, dann könnte sich das schon irgendwo hin entwickeln. Dazu hat das Kind keine Möglichkeit, es ist einfach nicht gegeben, nicht nur nicht erlaubt, sondern einfach nicht möglich psychologisch. Und das ist der dritte Bestandpunkt. Gäbe es diese Möglichkeit zur Klarstellung, dann ließe sich das Problem ja irgendwie überwinden. Und der vierte Punkt, auch ganz einfach, ist, dass das Kind aus dieser Situation einfach nicht heraus kann. Denn wenn das Kind einfach sagen würde, dann gehe ich halt woanders hin und finde mir eine andere lebenswichtige Beziehung, in der ich ernährt werde und in der ich nicht Doppelsignale bekomme, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Also lebenswichtiges Eingebettetsein erstens. Zweitens widersprüchliche Signale. Drittens keine Möglichkeit der Klarstellung. Viertens kein Ausweg. Nun übertragen Sie das einfach und nehmen Sie statt der Kind und Mutter mich und Mutter Natur. Wir sind völlig lebenswichtig eingebettet in unsere Beziehung zur Mutter Natur. Unser Überleben hängt von einem richtigen Verständnis unserer Beziehung ab und der Signale, die wir bekommen. Und nun, das ist der erste Punkt, und nun kommt der zweite. Wir bekommen hier widersprüchliche Signale. Und zwar widerspricht unser Spontanverständnis der Natur genau dem, was wir jetzt schon uns völlig zu eigen gemacht haben von dieser nach Pauli Fehlentwicklung. Ich gebe das in Anführungszeichen, denn es ist meiner Meinung nach nicht notwendigerweise eine Fehlentwicklung, trifft das vielleicht nicht ganz, nur teilweise, aber jedenfalls auch Fehlentwicklung in der Geschichte der Wissenschaft. Denn unser Spontanverständnis der Natur, unserem Spontanverständnis der Natur widerspricht völlig dieser Dualismus zwischen uns als bewusst und persönlich und der Materie der Natur draußen als unbewusst und unpersönlich. Entspricht unserem Spontanverhältnis. Und wenn Sie nur daran denken, wie Sie das wirklich erleben, wenn Sie gerade nicht, wenn Sie gerade ein bisschen so in einem Traumzustand oder nicht ganz logisch denken, wie alles persönlich wird, wie Sie ganz dazugehören. Denken Sie mal, wenn Sie auf einer Wiese liegen und die Bienen summen hören und die Vögel singen und die Blumen riechen und die Wärme der Sonne spüren, da gehören sie doch dazu, da ist doch dieses All-Eins-Bewusstsein ganz klar. Da ist doch keine Rede davon, dass hier dieser persönliche, dieses persönliche Bewusstsein da irgendwie mit einer unüberbrückbaren Kluft dem Unpersönlichen gegenübersteht. Das ist alles persönlich. So erleben wir das spontan. Aber wir haben uns das Denken des Descartes schon so sehr zu eigen gemacht, dass wir eben Doppelsignale bekommen. Es ist nicht nur, als ob uns da jemand etwas sagen würde, Descartes, von dem wir sagen, oh, das stimmt ja nicht. Nein, wir haben es uns völlig zu eigen gemacht. Wir selber sagen es uns ständig und zugleich entspricht es nicht unserem wirklichen Wirklichkeitsverständnis. Und ebenso mit Kant, diese Entfremdung, diese völlige Unzugänglichkeit der Natur, auch das widerspricht völlig unserem spontanen Verständnis, denn wir verstehen die Natur, wir glauben immer, die Natur zu verstehen. Selbst Das war ja immer wieder die Schwierigkeit, wenn uns hier ganz schwierige, fast nur mehr mathematisch ergreifbare Tatbestände der Physik vorgeführt wurden. Dieses Schwanken, stehe ich jetzt hier der Natur gegenüber oder stehe ich da nur einer Konstruktion des menschlichen Geistes gegenüber? Wo stehe ich? Wieder völlige Zerrissenheit. Das ist der zweite Punkt, der dieser Double Message, dieser widersprüchlichen Signalen in der Entstehung der Schizophrenie entspricht. Nun, wir könnten ja jetzt möglicherweise heraus aus dieser Double Bind, wenn es eine Möglichkeit zur Klarstellung gäbe. Es gibt aber erkenntnistheoretisch, wieder aufgrund einer Erkenntnistheorie, die wir uns völlig zu eigen gemacht haben, ob sie jetzt stimmt oder nicht, keine Möglichkeit, diese Double Message, widersprüchlichen Signale klarzustellen, denn unsere Erkenntnistheorie sagt uns, dass wir ja gar nicht mit der Wirklichkeit im Bezug sind, sondern nur mit unserer Wirklichkeitserfahrung. Und, also können wir da nicht heraus. Wir können ja die Natur gar nicht fragen, was stimmt denn da eigentlich, weil wir zu der Natur überhaupt keinen Zugang haben. Wir können nur uns selber fragen. Es wird sich im Augenblick zeigen, dass da doch ein Ausweg liegt. Und darum sage ich, es ist nicht vielleicht ganz nur Fehlentwicklung, aber jedenfalls erleben wir es als völlig bewusstseinsspaltend. Und der vierte Punkt passt natürlich völlig, und das ist, hier sind wir einmal und hier können wir nicht heraus. Wir können ja nicht aus der Welt heraus. Also wir sind in einer solchen Situation gefangen, die beim Kind Schizophrenie, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, Schizophrenie zu erzeugen, und bei uns eine Art gesellschaftliche oder wissenschaftliche Schizophrenie erzeugt. Wir sind in irgendeiner Weise schizophren. Und das zeigt sich auf ganz verschiedene Weise. Zum Beispiel, dass wir entweder die eine oder die andere Wirklichkeit leugnen, dass wir jetzt diese Wirklichkeit leugnen und im nächsten Augenblick die andere Wirklichkeit leugnen, dass wir sie nicht verbinden können und dass wir, typisch für Schizophrenie, selbstzerstörerisch werden in dem Prozess. Auf ganz verschiedene Weise uns selbst zerstören. Geheimnisvolle Weise. Das Gute, soweit also die Probleme, das große Problem. Nun zeigt sich aber, und das ist wieder ein großes Verdienst von Richard Tarnas, allerdings sind wir mehrmals in der Diskussion auch schon darauf gestoßen und haben diesen Weg ein bisschen jetzt gesehen, gibt es für uns doch einen Ausweg, denn diese, und zwar erkenntnistheoretisch. Und der Weg wurde nun gebahnt, weitgehend von Freud und von Jung. In gewissem Sinne stimmt es schon, dass wir immer wieder unsere eigenen Grundstrukturen des Erfassens verstehen und hauptsächlich und in erster Linie unsere eigenen Grundstrukturen des Erfassens der Welt. Nicht die Welt als solche, sondern unser Erfassen der Welt. Es zeigt sich nun aber, dass diese Strukturen als Archetypen symbolischen symbolischen Charakter haben und das Außen und das Innen, den Horizont und die Wirklichkeit, das, was es gibt und das Gebende es, in einer Weise verbinden, die unsere wissenschaftliche Sprache nicht erlaubt. Mit diesem Vorstoßen von Jung auf die Archetypen und besonders im Zusammenhang mit der Synchronizität, wo sich innen etwas ereignet, was dem, was außen sich ereignet, völlig entspricht, sind wir auf etwas gestoßen, was wirklich die tiefste, innerste Struktur unseres Denkens und unseres Welterfassens charakterisiert, zugleich aber auch wirklich die innerste und tiefste Struktur der Welt, die wir meinen, gar nicht erfassen zu können, weil wir nur unser eigenes Erfassen der Welt erfassen. Wir haben also hier, wir sind hier auf die Brücke gestoßen. Wie Professor Primas ausdrücklich gesagt hat, wir sind nicht sehr weit gekommen, wir sind noch nicht sehr weit gekommen, aber wir sind wenigstens irgendwie in der rechten Richtung. Ich würde Sie da auch noch ganz besonders auf das Werk von Stanislas Grof hinweisen, von dem auch Richard Tanis ausdrücklich in dem Zusammenhang spricht. Grof arbeitet ursprünglich als Psychotherapeut, arbeitet mit einem Wiedererleben des Geburtsprozesses. Ursprünglich mit LSD, aber jetzt mit Atemübungen. Und das ist ganz erstaunlich, also wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich keineswegs glauben, dass das wirklich funktioniert. Und bis zum letzten Augenblick habe ich mir selber gesagt, ja, das funktioniert mit jedem anderen, aber mit mir wird das nicht funktionieren. Davon war ich völlig überzeugt. Aber nach 5 Minuten einfach atmen. Einfach auf eine bestimmte Weise tiefer atmen und schnell atmen. Das ist alles. Erleben Sie physische, körperliche Veränderungen, die sonst nur mit LSD zusammenhängen. Und zugleich Bilder und Einsichten, die auch also gewöhnlich nicht bei uns auftreten. Und Grof hat das mit Zehntausenden von Versuchspersonen gemacht, hat ein reiches Material, sowohl mit LSD jahrelang und jetzt mit dieser Atmung. Man geht durch einen wirklichen Geburtsprozess durch, und es ist entsetzlich, es ist nicht weniger als ein wirkliches Sterben. Aber nicht jeder Mensch, aber das Gesamtergebnis, das sich herauskristallisiert aus diesen Zehntausenden von Versuchen, ist, dass Menschen das Erlebnis haben, dass sie nicht nur ihren eigenen Geburtsprozess durchmachen, und zwar wirklich, also im Detail, eine Beklemmung. Die Stadien sind einfach zuerst diese Seligkeit der Allzugehörigkeit, nicht wahr? Dann undifferenzierte Einheit, die Mutterschoß. Grenzenlose Zugehörigkeit, das ist das Anfangsstadium. Dann Trennung, Beklemmung, Angst. Angst hängt mit Enge zusammen, Verengung. Physisch zieht sich alles zusammen, völlig verengt. Und dann ein Zustand, den wir nur dem vergleichen können, was wir mit Sterben meinen. Eine völlige Auslöschung ein to be wiped out, einfach ein Entwerden. Und in demselben Augenblick,